Heute Regierungserklärung von Bundeskanzler Helmut Kohl in Bonn, Thema die Rolle der Heimatvertriebenen, anschließend dann die Debatte. Der Kanzler stellte die historischen Zusammenhänge klar, die Politik Deutschlands in der Nazizeit und der Krieg als Ursache, Folge dann Flucht und Vertreibung. Zur Diskussion im Bundestag aus Bonn, Ute Flögel.
Deutsche Schuld werde weder durch das Unrecht der Vertreibung gemindert, noch hebe deutsche Schuld das Unrecht der Vertreibung auf, sagte Bundeskanzler Helmut Kohl heute zu Beginn seiner 20-minütigen Regierungserklärung. Bevor der Bundeskanzler an die Ereignisse der Flucht und der Vertreibungen nach 1944-45 erinnerte, stellte er jedoch klar:
Nur Unbelehrbare können bestreiten, dass die erste Ursache jener Tragödie im 30. Januar 1933 zu suchen ist. Eindeutig ist auch die Verantwortung für den Angriffskrieg im Osten zuerst gegen Polen und dann gegen die Sowjetunion. Wer etwas anderes behauptet, hat nichts, aber auch gar nichts aus der Geschichte gelernt.
Bundeskanzler Helmut Kohl wies auf das heute kaum vorstellbare Elend im Nachkriegsdeutschland hin und würdigte den Verzicht der Vertriebenen auf Rache und Vergeltung in ihrer Charta 1950 als ein Musterbeispiel politischer Kultur und ein Werk des Friedens. Die zynische Rechnung Stalins, dass die Deutschen aus dem Osten zu sozialem Sprengstoff würden, sei nicht aufgegangen. Mit den Nachbarstaaten, aus denen so viele Deutsche vertrieben wurden, lebe Deutschland heute, 5 Jahre nach dem Ende der kommunistischen Diktaturen, in guter Nachbarschaft.
Meine Damen und Herren, auch unser Verhältnis zu unseren tschechischen Nachbarn wollen wir im Geist der guten Nachbarschaft und des friedlichen Miteinanders gestalten. Was bei der Vertreibung der Deutschen dort geschah, war Unrecht. Und ich bin Präsident Havel und Ministerpräsident Klaus für Ihre Worte dazu dankbar. Wir wollen und wir werden die ausgestreckte Hand ergreifen. Auf der Grundlage beiderseitiger Wahrhaftigkeit lässt sich gute Zukunft für die Menschen in unseren beiden Ländern sichern und gewinnen.
Der aus dem böhmischen Eger stammende SPD-Bundestagsabgeordnete Peter Glotz sagte, er könne im Auftrag seiner Fraktion einigen Grundsätzen der Bundesregierung zustimmen. Die Vertreibung ist ein Verbrechen, sagte er. Von den 12 Millionen Heimatvertriebenen sei die große Mehrheit versöhnungsbereit und sie hätten einen großen Beitrag zum Wiederaufbau Deutschlands geleistet. Wer Vertreibungen ablehne, könne jedoch nicht den Ein-Nationen-Staat fordern. Wer für die deutsche Minderheit in Polen eintritt, muss auch für die Türken in Berlin eintreten. Kritik übte Glotz an dem Verhalten der Bundesregierung gegenüber der Tschechischen Republik.
Herr Bundeskanzler, Ihre Regierung hat das Verhältnis zu unseren polnischen Nachbarn gepflegt und verbessert. Ihr Auftritt in den Niederlanden vor wenigen Tagen verdient die Zustimmung des ganzen Hauses. Aber dass Ihre Regierung auf die beeindruckende Rede von Václav Havel von 1990 5 Jahre lang keine offizielle Antwort gegeben hat, war ein großer politischer Fehler. Herr Bundeskanzler, das Verhältnis zu unseren tschechischen Nachbarn hat Ihre Regierung leider verschlampen lassen. Es sieht inzwischen so aus, als ob Sie das selbst erkannt hätten. Das entnehme ich auch aus Ihrer Regierungserklärung und den Hinzufügungen zum schriftlichen Text. Das begrüßen wir. Unserer Überzeugung nach sind jetzt 2 Schritte notwendig. Der erste muss von uns Deutschen gegangen werden. Meine Damen und Herren, wir müssen das de facto Junktim zwischen den Entschädigungsformen, Forderungen, ich sage nicht der Sudetendeutschen, aber von Sudetendeutschen und einer Entschädigung der NS-Opfer endgültig aufgeben. Wir müssen endlich gegenüber den Tschechen, die in deutschen Konzentrationslagern und Zuchthäusern gesessen haben, genauso handeln wie gegenüber Polen oder gegenüber Russen. Nur eine derartige Geste kann das Eis brechen und wir müssen das Eis brechen, meine Damen und Herren.
Antje Vollmer vom Bündnis 90 Die Grünen führte die Vertreibungen, die zu den größten Traumata dieses Jahrhunderts gehörten, auf die Wahnidee zurück, dass Völker und Bevölkerungen am glücklichsten mit sich selbst seien. Zuerst müsse dabei immer über die Vertreibung der Juden aus ganz Mitteleuropa gesprochen werden. Die Grünen-Abgeordnete räumte ein, dass das Wegsehen der Linken vom Schicksal der Heimatvertriebenen kein Ruhmesblatt, mitleidlos und nicht einmal politisch klug gewesen sei. Die Vertriebenen hätten heute eine einmalige Schlüsselrolle. Sie könnten sogar Geschichte machen. Zum von den Vertriebenen geforderten Recht auf die Heimat sagte sie:
Ja, es stimmt. Menschen brauchen eine Heimat sowie Brot und Luft zum Atmen und auch Freiheit. Wenn aber das Recht auf Heimat verstanden wird als immerwährender materieller Eigentums- und Wiedererstattungsanspruch, wenn das Recht auf Heimat reklamiert wird für Enkel und Enkelskinder, die längst in anderen Heimaten geboren wurden, wenn das Recht auf Heimat nicht anerkennt, dass in den ehemaligen deutschen Gebieten heute neue Heimatrechte entstanden sind, die auch berücksichtigt werden müssen, dann liegt kein Segen darauf.
Ute Flögel aus Bonn über die Regierungserklärung vom Bundeskanzler Helmut Kohl zu den Heimatvertriebenen und die anschließende Debatte. Und so geht's weiter im Programm von Deutschlandradio Berlin. Nach den Nachrichten um 13 Uhr der Länderreport aus Sachsen-Anhalt. Thema Zero, ehemalige Ost-Recycling-Firma, aus Müllruinen auferstanden. Die Ortszeit wieder um 17 Uhr. Auf Wiederhören, sagt Axel Flemming.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon Kerstin Zilm. Die Schlagzeilen. Kohl erinnert an Ende der NS-Gewaltherrschaft vor 50 Jahren. Besuch der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Bundeskanzler Kohl hat heute Morgen in Jerusalem die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besucht. Nach einem Gang durch die Stätte zur Erinnerung an die ermordeten Kinder sagte der Kanzler:
Dies ist eine Stätte, die man als Mensch nur mit tiefer Bewegung erfahren kann. Und ich habe es besonders empfunden jetzt in diesen letzten Minuten in der Gedenkstätte für Kinder. Und die Stimme, die Namen von Kindern nennt und damit die Erinnerung an Hunderttausende ermordeter Kinder aufklingt, dann stehen ja die Gesichter auch der Mütter dieser Kinder vor uns. Und für uns Deutsche ist das eine schreckliche Erinnerung. Wir können nur voll Scham auf das zurückblicken, was in deutschen Namen geschehen ist, an unschuldigen Menschen geschehen ist.
Deutschlandfunk. Sie hören das Informationsprogramm im Deutschlandradio.
Sieben Uhr, die Nachrichten.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen mit Berichten, Interviews und Reportagen. Redakteurin am Mikrofon Ursula Welter. Ich heiße Sie willkommen zur dritten Stunde dieser Informationen am Morgen, meine Damen und Herren. Wir fragen im Interview gleich den Bundestagsvizepräsidenten und Bundestagsabgeordneten der SPD, Hans-Ulrich Klose, welche Haltung er in der Diskussion seiner Partei zur Entsendung von Bundeswehreinheiten nach Bosnien einnimmt. Soweit gestern in Bonn zu erfahren war, rechnet die Bundesregierung noch vor der parlamentarischen Sommerpause mit einer Entscheidung des Bundestages zum Einsatz der Bundeswehr im früheren Jugoslawien. Am kommenden Dienstag will das Bundeskabinett beraten, welche Einheiten wann entsandt werden sollen. Die Rede ist zurzeit von Tornado-Kampfflugzeugen, von Transportmaschinen und Sanitätseinheiten. Die Entsendung deutscher Bundeswehreinheiten soll, dies ist unstrittig, nicht ohne die Zustimmung des Bundestages erfolgen. Dort genügt die einfache Mehrheit, dennoch soll auch die Opposition in die Entscheidung eingebunden werden. Dort in der Opposition, speziell in der SPD, ist die Haltung zum Einsatz der Bundeswehr umstritten. Dem Vernehmen nach gibt es innerhalb der SPD-Fraktion Abgeordnete, die das Paket, das die Bundesregierung UNO und NATO zur Verfügung stellen will, für vernünftig halten. Andere wiederum lehnen vor allem den Einsatz von Tornados ab. Ich habe den Bundestagsvizepräsidenten und Abgeordneten der SPD, Hans-Ulrich Klose, gefragt, welche Haltung er in dieser Frage einnimmt.
Im Augenblick weder die eine noch die andere, weil ich finde, es macht relativ wenig Sinn, abstrakt darüber zu diskutieren, mit welchen Mitteln die Bundesrepublik helfen sollte. Für mich steht fest, die Bundesrepublik sollte prinzipiell bereit sein zu helfen, aber sie muss zuvor wissen, bei was sie helfen soll. Und erst wenn diese Frage klar ist, kann man darüber diskutieren und entscheiden, welche militärischen Mittel einzusetzen sind. Nach meiner Einschätzung ist bisher völlig unklar, bei was die Bundesrepublik Deutschland helfen soll, da der UN-Auftrag im ehemaligen Jugoslawien unklar ist.
Sie sagen, die Diskussion ist abstrakt und man weiß noch nicht genau, worüber zu entscheiden ist. Dennoch wird diese Diskussion auch innerhalb Ihrer Partei geführt. Der Partei- und Fraktionsvorsitzende Rudolf Scharping hat gesagt, dass die SPD auf jeden Fall nur deeskalierenden Maßnahmen zustimmen könne. Es geht ja vor allen Dingen darum, ob Tornados der Bundeswehr nach Bosnien geschickt werden sollen. Würden die aus Ihrer Sicht, wenn es dazu käme, entschärfend oder verschärfend wirken?
Das hängt wiederum davon ab, es tut mir leid, um welchen konkreten Auftrag es sich handelt. Es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten. Der UNO-Generalsekretär hat selber der Konferenz in Paris 4 Möglichkeiten vorgetragen. Aber welche von den 4 am Ende gewählt wird, das ist doch völlig offen. Nun weiß ich sehr wohl, dass über die Frage Tornado-Einsatz ja oder nein, unabhängig von dem Auftrag, diskutiert wird, wie schon immer mal darüber diskutiert worden ist. Nur habe ich selbst immer angemahnt, man solle doch, wie gesagt, nicht abstrakt diskutieren, sondern konkret. Das Einzige, worum ich bitten würde oder wozu ich meiner Partei raten würde, ist jetzt eine unnötige Festlegung zu vermeiden. Das heißt, ich bin dagegen zu sagen, Tornado ja, ich bin aber entschieden auch dagegen zu sagen, Tornado nein.
Das heißt, eine Festlegung zu dieser Zeit in die eine oder andere Richtung lehnen Sie ab?
Das ist auch unvernünftig, weil der Bundestag am Ende ja nur über ein ganz konkretes Paket, über das die Bundesregierung zuvor entscheiden muss, entscheiden kann. Wir entscheiden ja nicht abstrakt darüber, soll die Bundeswehr sich in Jugoslawien beteiligen, sondern wir entscheiden über eine Beteiligung und Hilfe beim ganz konkreten Auftrag. Und solange ich den Auftrag nicht kenne, ist es wirklich einigermaßen unsinnig, über die möglichen militärischen Mittel zu entscheiden oder zu streiten.
Sie haben, Herr Klose, auf dem bereits von uns angesprochenen Parteitag im November 1993 gesagt, die NATO benötige zusätzlich zu den Hauptverteidigungskräften auch Krisenreaktionskräfte und die Bereitschaft, bei Krisen im Rahmen der UNO zu handeln, notfalls auch Völkerrecht durchzusetzen. Entspricht das, was am Wochenende nun die Verteidigungsminister von EU und NATO beschlossen haben, nämlich eine schnelle Eingreiftruppe zum Schutz der Blauhelme, Ihrer damaligen Vorstellung von Krisenreaktionskräften?
Das kommt Ihnen nahe. Wenngleich ich nicht übersehen kann, dass der Beschluss der Verteidigungsminister vom Wochenende bisher keine zwingende Entsprechung in dem UNO-Mandat hat. Das UNO-Mandat ist ja eine seltsame Mischung. Es ist Peacekeeping in Richtung humanitärer Einsatz. Gleichwohl gibt es Schutzzonen, gleichwohl sollen Straßen und Brücken gesichert werden, aber eine Erzwingungskomponente ist nicht vorhanden. Auch die Stärke der UNO-Soldaten im ehemaligen Jugoslawien reicht im Grunde für erzwingende Maßnahmen gar nicht aus. Deshalb ist man ja auf die Idee gekommen, mit Luftschlägen zu operieren. Das wiederum hat sofort Gegenreaktionen ausgelöst und plötzlich sahen sich die UNO-Soldaten in der Situation des aus serbischer Sicht Kriegsgegners. Es müsste wohl das UNO-Mandat erweitert oder mindestens interpretiert werden, ehe man eine solche Krisentruppe einsetzen kann. Ich bin noch nicht sicher, wie das ausgeht. Die Aussagen, die dazu in der Welt sind, von westlichen Politikern, aber auch von östlichen Russen zum Beispiel, ergeben aus meiner Sicht kein klares Bild.
Der Bundestagsvizepräsident und Abgeordnete der SPD, Hans-Ulrich Klose, war das. Wir haben dieses Interview auch aus Termingründen aufzeichnen müssen. Es wird 7.29 Uhr, eine Minute vor halb acht.
Essen auf Rädern oder auch Seniorenclubs, das war zu DDR-Zeiten verbunden mit dem Namen Volkssolidarität. Eine Organisation, die auch heute noch als gemeinnütziger Verein aktiv ist und sich um die älteren Menschen in den neuen Bundesländern kümmert. Heute hat die sogenannte Volkssolidarität eine Untersuchung vorgestellt, die belegt, dass, obwohl die Situation für viele nicht allzu rosig ist, sich dennoch kaum einer die alten Zeiten zurückwünscht. Einzelheiten von Dorothea Jung.
Die Volkssolidarität kann in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiern. Auch wenn die SED zu DDR-Zeiten versucht hat, die Organisation zu beeinflussen, ist die Arbeit der Volkssolidarität und das Engagement ihrer Mitglieder trotzdem etwas, worauf der Verein stolz sein kann, betonte der Präsident der Volkssolidarität, Jost Biedermann, heute in Berlin. Einst und jetzt habe sich die Volkssolidarität Gedanken über die soziale Situation älterer Menschen gemacht, weshalb jetzt im dritten Jahr eine Studie in Auftrag gegeben wurde, die sich mit der Lebenssituation von Senioren in den neuen Bundesländern befasst. Das Sozialwissenschaftliche Forschungszentrum Berlin-Brandenburg, ein privatrechtlicher, gemeinnütziger Verein, hat in einer repräsentativen Untersuchung festgestellt, dass auf dem Gebiet der einstigen DDR weniger Senioren als noch vor einem Jahr von Zukunftsängsten um ihre soziale Situation geplagt werden. Gleichzeitig aber haben sie auch weniger Hoffnung in eine Besserung ihrer Lage. Es ist also, 5 Jahre nach der Wende, nach anfänglich überdimensionierten Erwartungen und darauf folgenden Enttäuschungen, unter den Senioren in den neuen Bundesländern so etwas wie eine nüchterne Betrachtung der Lage eingekehrt. Als zweites wichtiges Ergebnis wertet das Forschungszentrum die Erkenntnis, dass mehr als 90% der befragten Senioren kein Interesse an einer Wiederherstellung der DDR haben. Das gängige Vorurteil, die Mehrheit der Senioren in den neuen Bundesländern neige zu restaurativem, nostalgischem Denken, ist widerlegt. Allerdings haben die Senioren überwiegend Kritik an der inneren Sicherheit geäußert. Ängste bestehen vor allen Dingen hinsichtlich der Kriminalität in Deutschland. Am differenziertesten ist die Wende von der Gruppe der 50- bis 60-Jährigen beurteilt worden. Je nach Beschäftigungsstatus ist die Akzeptanz der Lebenssituation groß oder gar nicht vorhanden. Mehr als die Hälfte aller Befragten sind aber im Großen und Ganzen mit ihrer sozialen Lage zufrieden. Die Volkssolidarität hofft, auch im nächsten Jahr wieder einen Seniorenreport erstellen zu können und wünscht sich dann eine vergleichende Seniorenstudie Ost und West. Dafür fehlt es allerdings bisher noch an Geld.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 172. In Deutschland hat man in letzter Zeit immer wieder dessen gedacht, was vor 50 Jahren geschehen ist. Im Parlamentsgebäude des Landtags des Landes Brandenburg in Potsdam hat man sich in einer Gedenkstunde daran erinnert, dass Potsdam am 14. April 1945 von britischen Bombenflugzeugen fast ganz zerstört wurde. Bis zu diesem Tag hatte es keine Luftangriffe auf diese alte Stadt gegeben, aber an diesem Tag warfen etwa 500 britische Flugzeuge 20 Minuten lang ihre Bomben auf die Innenstadt. Man schätzt, dass dabei 1600 Menschen gestorben sind. Bei dieser Gedenkveranstaltung hat man sich aber nicht nur an die Zerstörung der Stadt durch britische Bomben erinnert, sondern auch daran, dass Deutschland 1939 diesen Krieg begonnen hat und dass der 8. Mai nicht nur für die politischen Häftlinge, sondern für das ganze deutsche Volk der Tag der Befreiung war. Durch den Sieg der Alliierten wurde das deutsche Volk von der Herrschaft der Nationalsozialisten befreit. Aber diese Befreiung haben die meisten Deutschen als Katastrophe erlebt, besonders in Brandenburg, wo die Städte und Dörfer von der sowjetischen Armee erobert wurden. Beim Kampf um Berlin sind damals noch viele deutsche Soldaten gestorben und in der Nähe von Potsdam gibt es große Soldatenfriedhöfe. In Hamburg hat man am 3. Mai des Tages gedacht, an dem die Stadt den britischen Truppen übergeben wurde. Der deutsche Stadtkommandant wollte nicht gegen die britischen Truppen kämpfen. Dadurch hat er vielen das Leben gerettet. Wenn er die Stadt verteidigt hätte und gegen die britischen Soldaten gekämpft hätte, wären noch viele Menschen gestorben auf deutscher und auf britischer Seite. Die Engländer waren für die Hamburger schon immer Nachbarn und nach Kriegsende wurden die guten Beziehungen so eng, dass der britische Thronfolger bei seinem Besuch in Hamburg von einer deutsch-englischen Freundschaft sprechen konnte, die sich in den vergangenen 50 Jahren so weit stabilisiert habe, dass es zwischen diesen beiden Ländern wohl keinen Krieg mehr geben werde. Er hat seine Rede zu einem großen Teil auf Deutsch gehalten. Er hat gesagt, Freiheit müsse von den Menschen selbst kommen und müsse sich nach und nach entwickeln, aber dazu brauche man auch gute Institutionen. Diese Feierstunde hat bei schönem Wetter auf dem Marktplatz vor dem Hamburger Rathaus stattgefunden. Der Hamburger Bürgermeister hat in seiner Begrüßungsansprache gesagt, die Freiheit sei nur mit Hilfe der Alliierten zu erreichen gewesen. Die Leute, mit denen der Reporter gesprochen hat, haben gesagt, dass sie sich vor allem gefreut haben, dass der Krieg vorbei war. Für sie war nicht wichtig, dass Deutschland den Krieg verloren hat, sondern dass die Nationalsozialisten nun nicht mehr über Deutschland herrschten. Zu der großen Gedenkveranstaltung am 8. Mai waren der russische Ministerpräsident, der britische Premierminister, der Vizepräsident der USA und der französische Staatspräsident nach Berlin gekommen. Der deutsche Bundespräsident hat in seiner Rede gesagt, in Westeuropa lebe man in Frieden, Freiheit und Wohlstand und man müsse nun dafür sorgen, dass es in ganz Europa so wird. Als letzter hat der Präsident von Frankreich gesprochen. Das war eine seiner letzten Amtshandlungen. Am Tag vorher war schon der nächste Staatspräsident gewählt worden. Mit dieser Rede hat er sich von den Deutschen verabschiedet. Er hat gesagt, er habe in deutscher Gefangenschaft Deutsche kennengelernt, die ihm die Hoffnung auf eine bessere Zukunft gegeben hätten. Deshalb habe er sich für ein vereintes Europa eingesetzt. Als Soldat habe er um sich herum viel Hass kennengelernt und da habe er sich gesagt, dass man etwas tun muss, um diesen Hass abzubauen. Er meint, Deutsche und Franzosen hätten sich verhalten, als wären sie Feinde, obwohl sie tatsächlich Brüder seien und daran müsse man sie immer wieder erinnern. Er hat gesagt, der Sieg der Alliierten sei der Sieg der Freiheit gewesen. Vor Beginn dieser Gedenkveranstaltung haben in Berlin zur Feier des Tages die Kirchenglocken geläutet. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 172. Danke.